Liebe Zeitleserinnen und Zeitleser, liebe Zeitreisende, Griechenland ist seit jeher ein sehr klassisches Reiseland. Da sind die vielen Inseln hingestreut in die Ägäis, die schmucken Kykladendörfer mit ihren weißen würfelförmigen Häusern, dann die großen archäologischen Stätten auf dem Festland. Und von einer solchen Reise möchte ich berichten. Nur ein kleiner Ausschnitt, der Besuch auf der Kykladeninsel Santorin. Hören Sie, zu welchen Träumen und Gedanken ein solcher Besuch verleiten kann. Gerade ist es hell geworden. Die Athena-Nacht hat sich hinter den Westhimmel zurückgezogen. Die Blue Star Delos verlässt den Piräus um 7.25 Uhr morgens und erreicht über die Kykladeninseln Paros und Naxos am frühen Nachmittag das felsige Santorin. Als die Fähre in die Caldera einbiegt, drosselt sie das Tempo. Linke Hand nistet das Dorf Oia am Kraterrand und lässt seine schneeweißen Häuser den Fels hinabtropfen. Rechts taucht das pechschwarze Nea Kameni auf, das heutige Feuerrohr des Vulkans mitten im fast kreisrunden, in mehrere Inseln zerrissenen Archipels gelegen. Mit einiger Fantasie könnte man sich vorweltliche Saurier und Riesenechsen vorstellen, die plötzlich hinter den nacktschwarzen Felsbrocken auftauchen und mit ihren Augen das schmucke Schiff verfolgen, das nun seinen Kurs auf den Hafen Athinos nimmt. Vorbei an der Hauptstadt Phira mit seinem alten Hafen, von wo aus der steile Maultierpfad direkt ins Dorf hinaufsteigt. Wie alle Dörfer Santorins thront Phira im Hochzeitsweiß am oberen Rand. Dann eine scharfe Kehre, es geht ein angespanntes Zittern durch den Schiffsrumpf und wenige Minuten später ist das Schiff verteut. Die Passagiere strömen den wartenden Bussen und Taxis zu. Enge Haarnadelkurven führen die Straße schnell in die Höhe. Der optische Eindruck, den der Passagier gewinnt, ist atemberaubend. Man erahnt die Dimensionen, in denen vor 3600 Jahren die Natur gewütet haben muss, als der Vulkan explodierte und die Insel in Stücke riss. Die Einwohner konnten sich, gewarnt durch mehrere Erdstöße vor dem großen Ausbruch, auf Schiffen in Sicherheit bringen. Jedenfalls vermuten das die Archäologen, denn sie haben in der ausgegrabenen damaligen Hauptstadt Akrotiri keinen Schmuck gefunden, ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Flucht planvoll vor sich gegangen sein musste. Die Eruption erzeugte eine riesige Asche- und Bimssteinwolke, die sich bis nach Zypern und in die Türkei abregnete und das Weltklima auf der gesamten nördlichen Hemisphäre um ein halbes Grad abkühlte. Sie ereignete sich in einer frühantiken Welt der mykenisch-minoischen Hochkultur, der Geburtsstätte der griechischen Mythologie, von der viele Jahrhunderte später Homer erzählt. In späteren Zeiten ist Santorin immer wieder von Ausbrüchen erschüttert worden. Flammen brachen aus dem Meer und brachten das Wasser zum Kochen, wie römische Quellen bezeugen. Am 23. Mai 1707 hob sich der Meeresgrund in der Mitte der Caldera und gebahrt unter Tosen die heutige Öffnung des Vulkans. Rauchsäulen stiegen empor und den Matrosen, die sich näherten, schmolz das Pech zwischen den Schiffsplanken. Kleinere seismische Aktivitäten formten bis zum letzten Ausbruch 1950 das heutige Bild der Insel. Der stete Wind der Kykladen lässt nur einzelne zerzauste Bäume wachsen auf steiniger Erde. Die Weinreben kauern sich in Erdnischen und saugen ihr Wasser aus dem Tau der Nacht. Es ist ein karges Stück Land, das heute dank des Tourismus zu einer Goldgrube geworden ist. Stets ankern 3, 4 oder gar 5 Kreuzfahrtschiffe und schicken ihre touristischen Armeen durch die engen Gassen der Hauptstadt Phira. Über die Jahre hinweg haben sie alles niedergemacht, was an originaler griechischer Atmosphäre einst gewesen war. Heute treten sich dort die Souvenir- und Juwelierläden gegenseitig auf die Füße. Eine planlose Hand hat über die Insel fantasielose Zweckbauten gestreut. Bankrotteure hinterließen Rohbauten, in denen Plastiktüten im Wind knattern. Tätowierte Touristen beugen sich in Primatenhaltung über das Lenkrad ihres geliehenen Quad und brausen über die Insel. Doch gegen alle touristischen Blessuren behauptet sich die Natur eindrücklich auf Santorin. Die sphärische Weite wirft den Betrachter aus seinen gewohnten Perspektiven. Die farbliche Konturierung ist einfach und stark. Blau, silbern, braun, schwarz und weiß. Und daraus ist die Welt dort gemischt. Man ist den Elementen nahe und aus den Lautsprechern der Cafés auf den Terrassen der mehrwärts hüpfenden Stadt rieselt leise ein musikalisches Echo dieser Endlosigkeit. Um Orte wie diesen ranken sich Legenden. Auf Santorin ist es der Mythos von Atlantis, von Platon zuerst erwähnt und vom schottischen Folksänger Donovan im Blumenjahr 1968 vertont.
The continent of Atlantis was an island which lay before the Great Flood in the area we now call the Atlantic Ocean. So great an area of land that from her western shores those beautiful sailors journeyed to the south.
Atlantik steht für die Vision eines goldenen Zeitalters, das im Ozean versunken ist. Ein kultureller Evergreen, kaum eine Zivilisation kommt ohne ihn aus, zeichnet er doch die Vision einer glücklichen Menschheit in verträumten Pastellfarben. Das Bild scheint umso reizvoller, wenn das Gerücht geht, es habe einst in grauer Vorzeit eine vollkommene Gemeinschaft gegeben, wo die Menschen einen harmonischen Umgang mit sich und ihresgleichen pflegten. Mit einem solchen Gerücht beginnt der Dialog Timaios, ein Spätwerk des Platon. Dabei geht es immer zu, wenn Sokrates seine Gespräche führt. Man trifft sich des Abends in einem Athenerhaus, man redet ausführlich und im Gleichschritt mit dem Alkoholkonsum. Anscheinend muss keiner der Herren, es sind immer nur Herren, am nächsten Tag zur Arbeit. Man hat die Zeit, die ein philosophisches Gespräch benötigt. Diesmal scheint es sogar einen Anlass für das Treffen gegeben zu haben, denn zwei Männer, Timaios und Kritias, kommen mit Geschenken zu Sokrates. Und was schenkt man einem Philosophen? Richtig, eine Rede. Timaios redet über die Entstehung der Welt und Kritias berichtet über das untergegangene Atlantis. Nun, Santorin ist zwar keineswegs das alte Atlantis, denn Kritias versetzt es in seinem Bericht außerhalb der Säulen des Herakles, westlich also von Gibraltar in den Atlantik, jenseits der in der Antike bekannten Welt. Aber die seismische Geschichte Santorins vermittelt doch einen hinreichenden Eindruck von einer Schöpfung in Permanenz. Und der große Ausbruch vor 3600 Jahren fällt in die Zeit der mythischen Erzählungen des alten Griechenlands. Auch ist im Atlantis-Mythos, so wie ihn Platon erfunden hat, von großen Naturkatastrophen die Rede, von Überschwemmungen und vom Auslöschen ganzer Zivilisationen. Überdies, man stelle sich an eine der einsamen Stellen, an den großen Kraterrand und überschaue die große Naturbühne. Sie lädt zu fantastischen Erzählungen geradezu ein. Blicken wir also noch einmal von der sichelförmigen Caldera über das Archipel. Wie also ist diese unsere Welt entstanden? Griechischer Überzeugung zufolge war immer alles schon da, oder sagen wir fast alles. Denken wir uns einen Bauplatz, an dem ein Haus entstehen soll. Alles ist angelandet worden, die Ziegelsteine, der Zement, das Holz, die Parkettfußböden, die Sanitäreinrichtungen, die Fliesen und alles andere, was es braucht. Der Baumeister tritt auf den Plan, spuckt in die Hände und macht sich ans Werk. Dieser Baumeister ist der oberste Gott. Nein, es ist nicht Zeus und schon gar nicht Hephaistos. Keiner der Titanen, keiner der dunklen Akteure, von denen Hesiod in seinem Weltschöpfungsmythos erzählt, weder Gaia, die Erde, noch Uranos, der Sternenhimmel. Nein, Platon macht schon einen großen Schritt zu auf einen edlen, guten, noblen Schöpfergott. Der aber steht nicht auf leerem Bauplatz, wo er ein paar Worte ausspricht und flutsch ist die Welt da. Nein, so mächtig ist er nicht, unser Baumeister. Er braucht Material zur Weltschöpfung. Und das muss schon da sein. Wo es herkommt? Das interessierte die Griechen nicht. Es war halt immer schon da. Basta. Nun wäre es so gewesen, wie mit dem Haus, unser Baumeister hätte es einfach gehabt. Nein, damals am Vorabend der Weltschöpfung war das Material viel kleinteiliger. Das hatte den Vorteil, dass unser Baumeister viel mehr Möglichkeiten hatte. Er kann von Grund auf planen. Er muss sich an keinen Stil gebunden fühlen und das Material bringt keine Sachzwänge mit sich. Nun, unser Baumeister setzt sich zunächst einmal zur Seite und stützt den Kopf auf den Arm wie Rodins Denker und fällt eine grundsätzliche Entscheidung. Soll ich, denkt er, einfach drauf losbauen und mal sehen, was so kommt? Immer nach der jeweiligen Sachlage entscheiden, was jetzt Not tut? So nach dem Prinzip, das eine zieht das nächste nach sich, alles ein Prozess, alles ein Werden? Oder soll ich die Welt nach einem zeitlosen, ewigen, selber nicht bewirkten Urbild bauen? Diese Alternative scheint etwas dunkel. Wir wissen nicht so recht, was dem Gott da durch den Kopf ging. Es ist ja immer etwas schwierig, Göttern gedanklich zu folgen. Und menschliche Beispiele, die uns da heranführen könnten, sind nicht allzu treffsicher. Ich versuche es dennoch mit dem Beispiel einer gescheiterten Liebesbeziehung. Das ist für mich naheliegender als die Weltschöpfung. Da hat sich in den letzten Monaten über vielen Streites eine Menge Beziehungsschutt angehäuft und nun überlegt man ernsthaft, ob man die Beziehung noch fortführen möchte. Welche Erwägungen sind da richtig? Soll ich mich an der tatsächlich gelebten Beziehung orientieren, an dem, wie sie geworden ist, an ihrem Prozess in der Zeit? Oder soll ich mich an das schöne Bild meiner Liebe halten, das trotz allen Haders sich erhalten hat und wie ein Stückchen Ewigkeit prunkt über den Ruinen der zerfahrenen Situation? Was ist für mich die wahre Wirklichkeit, das Ideal meiner Liebe oder die Realitäten des Lebens? Und der Baumeister Gott jedenfalls entschied sich für das Ideal, für das ewige Sein als Urbild der zu schöpfenden Welt. Er verwarf das Urbild des Werdens. Er verwarf es in der Absicht, eine Welt zu schaffen, die ein Abbild seiner selbst ist. Er wollte neidlos das Beste schaffen. Eine Welt nämlich, in der zwar die Dinge geschehen, die also eine Welt des Werdens ist, der Zeitlichkeit, aber eben auch eine Welt, die Maß nimmt am Urbild, am ewig göttlichen Sein. Und deshalb schuf Gott auch nur eine einzige Welt, denn schon eine zweite wäre ja kein Abbild seines ewigen Seins gewesen, weil jede der beiden Welten dann nur ein Teil und nicht das Ganze wäre. Und bevor sich Gott daran machte, die Materie und dann das Leben zu schaffen, übte er sich zunächst in Alchemie. Er wollte nicht nur hier etwas hinstellen und dann wieder dort, ganz so wie es ihm beliebte, auf dass die Welt das Dokument seiner launischen Schöpfung wäre, unlesbar für uns. Dann nämlich wäre uns ja sein Bauplan stets verborgen geblieben. Uns wäre dann der Aufbau der Natur ein Rätsel geblieben, Naturwissenschaft Fehlanzeige. Nicht, dass er, der Baumeister, von vornherein an die intellektuellen Vergnügen gedacht hätte, die uns die Forschung bereitet. Nein, so menschenfreundlich war er nicht und auch lag ihm jede Eitelkeit fern. Man möge ihn in seinen Werken bestaunen. Überhaupt muss er eine sehr demütige Gestalt gewesen sein. Die Griechen nannten ihn den Demiurgen, den Baumeister. Und in solcher Bezeichnung schwingt kaum eine hingebungsvolle Bewunderung mit. Der Demiurg erbaut und erfordert nichts von den Menschen dafür, keine Anerkennung, keine Verehrung. Er will ungenannt bleiben, doch da er gewusst hat, dass die Menschen der Götter einfach bedürfen, hat er für die religiöse Hinwendung eine ganze Götterriege geschaffen, die olympischen Gottheiten mit Zeus an der Spitze. Doch das würde er sich erst später vornehmen. Jetzt geht es ihm erst einmal um das Weltgebäude selbst, um die Materie in ihrer Konfiguration. Figuren des Seins also will er töpfern. Doch wie stellt er es an? Eine Antwort wäre sie möglich, würde noch heute, ja gerade heute, die Teilchentheoretiker entzücken, die mit großem technischen Aufwand in unterirdischen Röhren ihr Schützenfest inszenieren. Nun, Platon gibt uns im Timaios eine solche Antwort. Und wen wundert es, sie ist äußerst kompliziert. Ich gebe im Folgenden einen ganz kurzen Abriss. Sichtbar soll die Welt sein, murmelt er, also bedarf es des Feuers. Fühlbar soll sie sein, also benötige ich Erde. Um beides zusammenzufügen, brauche ich zwei Mittelglieder zur Vereinigung, eines für die Fläche und eines für die Höhe. Und so stellte er Wasser und Luft als Mittelglieder zwischen Feuer und Erde und kam so auf vier Grundelemente. Dieses war der erste Wurf. Alles klar? Nun setzt sich das Universum daraus zusammen, dachte er. Alle Dinge sollen diese Elemente enthalten, und zwar immer je als Ganzes. Schließlich sind es ja Elemente. Da werde ich nicht an ihnen herumschnipseln. Das würde sie der Veränderung aussetzen, dem Alter und der Verwesung. Nein, der Wandel betrifft die Dinge, nicht aber die Elemente. Ich rühre gerade den Urteig an, aus dem ich dann die Dinge töpfere. Ach, mich juckt es in den Fingern vor Schöpfungslust. Aber Gemach, nichts überstürzen. Ich habe ja Zeit in meiner Zeitlosigkeit. Da mache ich erst einmal eine perfekte Form. Ich nehme die Kugel. Das Universum soll kugelig sein. Das ist die Vollkommenheit in sich. Ganz und gar autark ist dieses Wesen nun. Und in die Mitte pflanze ich die Weltseele, spanne sie von dort quer in alle Richtungen durch das Universum und ziehe sie der Weltkugel noch über wie eine Kapuze ohne freien Schlitz. So ganz und gar bespannt die Seele das Universum nun. Und jetzt gebe ich dem Ganzen noch einen Schubs und schicke das kugelige Universum auf eine Kreisbahn, damit es einen autarken Umgang mit sich selbst habe. Dieses war der zweite Streich. Und das ging alles doch sehr schnell. Wer konnte denn da mit? Auf jeden Fall sind wir noch mit der Blaupause beschäftigt, der Konfiguration des Ganzen. Wir haben die Welt so vor uns, wie sie der Weltenbauer gedanklich vor Augen hatte, bevor er aus seinem Material die Dinge und das Leben schuf. Dorthin ist es noch ein längerer Weg. Und auch das mit der Weltseele war ein wenig überraschend, nicht wahr? Man fühlt sich irgendwie überrumpelt. So als wäre unversehens schon vom Menschen die Rede, wenn der Demiurg sich um die Seele müht. Aber so zu denken wäre ein Irrtum. In der Weltseele gibt der Weltenbauer ein Konterfei seines vollkommenen Wesens. Ein totes Universum wäre da ein totaler Flop. Es muss leben, es muss beseelt sein. Aber wie funktioniert das mit der Seele? Wir müssen ihm noch einmal über die Schulter schauen. Er hat da nämlich etwas aus zwei Töpfen gemischt, aus dem immer und ewig sich selbst gleichen und unteilbaren, dem ewigen Sein also, Topf 1, und dem Prinzip des Werdens, des Wechselnden, Topf 2. Die Seele hat an beiden Teil, was sie auch muss, denn sie wohnt im Körperlichen. Den Teig rollt er nun aus, zerteilt die Masse nach einem komplizierten mathematischen Reihenprinzip, fügt in die entstandenen Zwischenräume wieder etwas von der übrig gebliebenen Seelensubstanz, teilt das Ganze in zwei längere Seelenwürste, die er über Kreuz legt, zu einem großen X. Die vier Enden schließt er jetzt so wie ein Brezelbäcker, dass eine große 8 daraus wird. Und nun dreht er das Gebilde etwa so um 90 Grad und formt zwei ineinanderlaufende Kreise, davon eine größer ist als die andere. Den inneren teilt er und formt daraus 7 einzelne Kreise. Später, wenn die Materie wirklich geschaffen sein wird, dienen sie als Planetenkreisbahnen. Denn die Planeten sollen wie alles im Universum beseelte Wesen sein. Darauf legt er großen Wert. Und nun, nachdem die lebendigen Bewegungen des Universums programmiert sind, nun geht es endlich an die Schöpfung der Materie. Und sie ist das dunkelste Kapitel im gesamten Schöpfungsvorgang. Wir müssen nicht alle seine Schritte nachvollziehen, denn das Hauptstück, das unser lebhaftestes Interesse verdient, wartet ungeduldig schon am Ausgang auf uns. Es ist die Schöpfung der Götter und des Menschen. Aber wie funktioniert das mit der Materie? Die 4 Elementarkörper Erde, Feuer, Wasser und Luft haben eine Geometrie, weil sie ja Körper sind. Als Elementarkörper haben sie folglich eine Elementargeometrie. Da nun alle geometrischen Körper aus Dreiecken zusammengesetzt sind, muss die Dreieckskonfiguration in den jeweiligen Elementarkörpern erkennbar sein. Platon zirkelt da mit verschiedenen Dreiecken herum. Ich erspare das uns, mir selbst fehlt die Geduld dazu und ich nehme den Faden dort wieder auf, wo Platon erklärt, wie die einzelnen materiellen Körper sich aus dem Zusammentreffen der Elementarkörper bilden. Wir erklären uns das heute mit chemischen Verbindungen, die wir bis in die Molekularstruktur hinein erklären können. Platon kannte keine Chemie. Er versuchte es in einem anderen Vokabular, nämlich mit dem Geometrischen. Und da interessiert ihn die geometrische Umwandlung von Körpern. So entsteht ja, um ein Beispiel zu geben, aus mehreren Pyramiden ein Kubus. Der Weltenbauer erbaut die Welt More Geometrico. Die Geometrie galt in der Antike als göttliche Wissenschaft, weil die geometrischen Figuren wie Idealgestalten aller Raumkörper aufzufassen sind. Platon war ganz verzückt von der Geometrie. Sie galt ihm als die Universalsprache, in der die Natur erbaut worden ist. Und so lässt Platon den Weltenbauer die materielle Welt vom Räumlichen her aufbauen, nicht von der chemischen Substanz. Auch die menschlichen Sinneswahrnehmungen deutet er als Eindringen räumlicher Nanokörper in die Sinnesorgane, vor allem in das Auge. Aber das ist schon ein Sprung hinüber in die Welt des Lebens. Und so sollten wir wieder zurück zur Hauptlinie seines Schaffens. Und da stehen wir nun vor den zu einem doppelten Kreis geschlungenen Seelenwürsten. Zur Erinnerung, das war die Weltseele, die der Weltenbauer auf so komplizierte Weise geschaffen hatte. In diese Struktur füllt er nun alles Materielle. Nein, widerspricht mir hier der Weltenbauer, so habe er es nicht gemacht. Vielmehr habe er die Materie innerhalb der Seele gebildet. Nur auf diese Weise nämlich ist die beseelte Welt körperlich und sichtbar geworden. Die Seele aber liege unsichtbar allem Körperlichen zugrunde. So habe ich also die Sache gut gebaut, zwinkert er uns zu. Die Grundstruktur ist fertig, das Urbild meiner selbst ist über die Seele verbunden mit dem Werden, das ewige Sein mit dem wechselnden Kreislauf aller Dinge. Perfekt. Ich will noch mehr von mir in diese Welt hinüber retten, sagt der Demiurg. Was mich doch vor allem auszeichnet, das ist meine Ewigkeit. Wie bekomme ich noch mehr davon in die Welt? Über die Beseelung des Universums habe ich ja schon ein Stückchen Ewigkeit hineingebracht. Jetzt versuche ich es also mit einem neuen Anlauf. Ich schaffe da ein bewegtes Bild der Ewigkeit. Was das heißt? Ich ziehe die Einheit meiner Ewigkeit in die Vielheit der Zahlen auseinander. Und das, was ich in dieser Einheit gleichsam in einem ewigen Augenblicke bin, verteile ich auf die Zeit. In der Zeit findet sich demnach meine Ewigkeit, gestreckt auf eine Reihe, die unendlich ist und in der die Dinge aufeinander folgen. So entsteht die Zeit zugleich mit der Welt. Und sollte sich einmal die Notwendigkeit ergeben, dass die Welt aufgelöst werde, dann verschwindet die Zeit zusammen mit ihr. Ja, das ist gut miteinander verbunden, schließt der Demiurg mit Zufriedenheit. Und als Maß der Zeit erschaffe ich nun Sonne, Mond und die anderen fünf Planeten. Nun zünde ich ein Licht im zweiten Himmelskörper der Sonne an, denn sonst könnten ja die Sterblichen den Mond und die Umlaufbahn der Planeten nicht sehen. Es wäre ja alles für die Katz ohne Licht. So entstanden Tag und Nacht, der Monat und das Jahr als die Maße der Zeit. Nun, was noch folgt, ist nicht weniger aufregend. Bislang ist zwar das Universum beseelt, aber noch finden wir keine lebenden Wesen darin. Der Weltenbauer fühlt den Mangel und so schafft er zunächst die Götter, die im Himmel leben. Die anderen Wesen setzt er auf eine To-Do-Liste, die Vögel, deren Lebenszone die Luft ist, die Fische, die im Wasser leben und schließlich die Landtiere und die Menschen, die sich auf dem Erdboden bewegen. Eine To-Do-Liste? Weshalb nicht gleich die Ärmel aufkrempeln und an die Schöpfung des Lebens gehen? Der Demiurg lächelt verschmitzt. Die sterblichen Wesen möchte er nämlich nicht selber schaffen. Das delegiert er an die anderen Götter, die er aus Feuer schuf. Ihnen gesellte er den Fixsternhimmel zu. Der Erde hat er eine Sonderstellung zugewiesen. Sie ist die älteste der Gottheiten. Sie steht im Zentrum des Universums als Wächterin über das All. Alle anderen Gottheiten gehen auf sie zurück, oder besser gesagt, sie gingen aus ihr hervor, wie Hesiod ja schon berichtete, als er von den Titanen mit ihren Kämpfen erzählte, woraus schlussendlich die olympischen Gottheiten entstanden sind. Als der Demiurg das vollendet hatte, sprach er zu den Göttern. Ihr seid gemacht, ich bin euer Bildner, aber ich will, dass ihr unauflöslich seid. Alles, was schön zusammengefügt ist und was sich gut verhält, würde nur ein Frevler wieder auflösen wollen. Deshalb seid ihr unsterblich. Ich gebe euch hiermit den Auftrag, sterbliche Wesen zu erschaffen. Würde ich das in die Hand nehmen, dann kämen dabei wieder Wesen heraus, die euch glichen. Deshalb seid ihr jetzt mal dran. Ihr wisst ja, wie das geht. Ihr müsst bloß nachahmen, wie ich das gemacht habe. Das, was göttlich an ihnen ist, was sie zur Erkenntnis und Philosophie talentiert, das mache ich selbst. Ich reiche euch dann diese Samen rüber. Ihr webt dann das Sterbliche dazu, gebt ihnen Nahrung und kümmert euch auch sonst um sie. Und dann nimmt er dasselbe Mischgefäß, in dem er vorhin den Teig für die Weltseele angerührt hat. Da ist noch etwas übrig, das streckt er ein bisschen, für die menschliche Seele langt das allemal. Ganz viele Einzelseelen macht er daraus, so viele, wie es Sterne gibt. Jede Menschenseele in Spe setzt er nun auf je einen Stern, das sei ihr Fahrzeug. Und anschließend lässt er sie mal kreisen, damit sie alles einmal kennenlernen. Zu ihnen sprach er also: Ich gebe euch Empfindungen und Wahrnehmungen, starke Erregungen und Gefühle, dann die Liebe aus Schmerz und Lust gemischt, Furcht dazu und Zorn und Eifer. Das Gesetz, nach dem ihr antretet, lautet folgendermaßen: Wenn ihr über eure Erregungen herrscht, dann lebt ihr gerecht. Wenn ihr euch aber von ihnen beherrschen lasst, dann lebt ihr ungerecht. Und wer sein Leben gerecht gelebt hat, der darf auf seinen Stern zurückkehren und dort ein glückseliges Leben führen. Wer aber fehlt, der wird als Frau wiedergeboren. Und wenn das Wesen erneut sich seinen Leidenschaften ausliefert, dann wird es auf einer der Tiergattungen wiedergeboren. Hört ihr Seelen, das ist euer Gesetz, und nun übergebe ich euch den Göttern, damit sie euch einen Leib andichten. Die Götter vermischten daraufhin die vier Elemente, formten daraus den Körper und pflanzten die Seele da rein. Mit kleinen Stiften tackerten sie den Leib zusammen und schauten neugierig zu, wie die Menschen ihre ersten Schritte nahmen. Es war ehrlich gesagt ein grauenvoller, irrlichternder Gang. Die Leidenschaften riefen sie bald hierhin und bald dorthin. Die Vernunft schaute wie durch Milchglas und verwechselte das Ähnliche mit dem Andersartigen, das Gerade mit dem Krummen, das Gerechte mit dem Ungerechten. Auch untereinander verhielten sich die Menschen auf launische und unberechenbare Weise. Vielleicht war es ein Kampf aller gegen alle, wie spätere Philosophen sich den Urzustand der Menschen vorstellten. Aber Dann kam doch langsam eine überlegte Ruhe in die Zivilisation. Und wenn die Menschen die richtige Nahrung zu sich nehmen, dann befriedet sich sogar der Leib mit der Seele. Lange haben wir Platon zugehört, den Rücken gelehnt an das Mauerwerk der alten Windmühle. Fast baumeln unsere Beine über dem Abgrund der Caldera. Der Abend zieht herauf, die Sonne noch eine Handbreit über dem Horizont. Wie eine schmale Mondsichel krümmt sich der Krater im schuppigen Meer. Hier im sphärischen Rund des Archipels fühlt man sich wie schwebend zwischen Himmel und Erde. Geist und Körper in Resonanz, Platons fantastische Erzählung ist die richtige Nahrung für diesen Moment. Auch wenn man nichts davon glauben muss, auch wenn alles nur Dichtung ist, sie entrückt uns aus unserer rationalen Welt und gibt uns ihr Zeug. Auch wenn in Platons Schöpfungsmythos die Argumente fehlen, das Naturerlebnis auf Santorin reicht sie nach. Die Seele sehnt sich nach Ausdruck und Ereignis, nach einer Welt, die zu ihr spricht.